Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, liebe Claudia, lieber Gunnar. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Vielen Dank. Hi, Nina.
Und ich sage jetzt gleich, wir sagen du, denn wir kennen uns.
Wir kennen uns Ja. Und genau.
Und respektieren uns natürlich.
Sehr, sehr, sehr.
Absolut. Meine erste Frage, die ich bitte kurz zu beantworten. Welches Lied hättet ihr am liebsten gerne selbst geschrieben?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Tick, 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 tick.
Respekt von Aretha Franklin.
Also für mich ist es das Lied, das ich in letzter Zeit mal, glaube ich, 30 Mal in der Schleife gehört habe. Und das ist God Only Knows von Brian Wilson.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg trifft
Claudia Korek und Gunnar Gräbert bringen Bayern zum Singen.
Das ist zumindest der Plan. Claudia, du bist Schirmherrin oder Schirmfrau, sagt man, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wie man sagt.
Ich würde mal sagen, du bist Schirmfrau.
Ich habe auf jeden Fall den Schirm.
Genau. Haben wir von Claudia Roth gehört und der vertraue ich auf jeden Fall.
Ah, ja.
Also Bayern singt heißt die Aktion. Am 21.11. wird das große Finale losgetreten, also wird es losgehen. Ein großes Finale wird es geben. Erzähl du doch mal kurz, worum geht's da?
Es geht eigentlich darum, dass wir was machen, was die Menschen verbindet. Und Singen ist nun mal eins der Dinge, die fast jeder kann. Auch wenn jetzt nicht jeder die perfekte Stimme oder sowas hat, aber Singen, das klappt eigentlich immer und ich finde, beim Singen spürt man so wirklich die Verbindung, die man zwischen den Menschen haben kann. Das haben wir einfach alle auf einer Ebene und ich glaube, jeder, der schon mal gemeinsam entweder im Chor gesungen hat oder auf einem Konzert war, wo man gemeinsam irgendwas gesungen hat, das ist einfach ganz, ganz was Besonderes, finde ich. Und ja, das wollen wir quasi einfangen und genau, eben am 21. um 20.23 Uhr.
Ich weiß nicht,
warum.
Ich auch nicht, dachte, du kannst es mir sagen.
Nein, das hat mir auch keiner gesagt, aber ich habe es mal versucht zu merken, weil wir werden es auch auf unserem Konzert machen. Werden wir ein bestimmtes Lied, und zwar das Bergwerk, gemeinsam mit unserem Publikum. Und in Ingolstadt gibt es ein ganz großes Konzert. Ich konnte da eben leider nicht dabei sein, weil ich selber spiele. Aber wir werden es eben bei unserem Konzert auch aufführen. Und da ist das Ziel, dass einfach alle mitsingen, egal wie gut oder wie schlecht. Es geht ums gemeinsame Tun.
Ich finde es ja so interessant mit diesem, wie gut, wie schlecht. Du bist ja jetzt nun mal eine sehr gute Sängerin. Ne? Das ist ja schon mal Fakt und du machst das ja auch professionell. Das ist dein Beruf. Aber kannst du dich noch an die Überwindung erinnern oder hattest du überhaupt, musstest du dich überwinden, als du das erste Mal vor anderen Leuten gesungen hast?
Also ich habe immer schon wahnsinnig gern gesungen, aber ob ich gut gesungen habe, das bleibt dahingestellt. Ich weiß sogar, dass mein Papa, der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich wirklich dann auch zum Singer wirklich angefangen habe, weil als ich am Anfang so vom Bauch raus, habe ich mehr geschrien, muss man ehrlich sagen. Also ich war wohl ein sehr lautes Kind und dann hat der Papa gesagt, boah, deine Stimme, ich glaube, sie ist eigentlich ganz schön, aber du kannst, wenn du nicht ganz so laut schreien darfst, dann war es vielleicht eher in Richtung Singen so. Und das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, man muss gar nicht so laut schreien, man kann auch leise sein, also beim Singen. Und ja, das war für mich so die Initialzündung eigentlich.
Das ist was verstanden, ne?
Genau, dann kann man es einfach machen. Genau. Wobei, man muss wirklich sagen, wenn man Singen übt, es gibt da wirklich so Methoden, wo man eigentlich vom Schreien ins Singen kommt, weil das dann oft dasselbe, wie soll ich sagen, die Stimme so aufmacht oder man kann da bestimmte Höhen erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Also von dem her ist das Schreien, dieses Marktschreierische, manchmal ganz eine gute technische Übung. Also.
Hier noch kostenloser Unterricht von Claudia Gruppe 1:1.
Einmal ein bisschen rausschreien, das hilft auch.
Gunnar, wirst du bei dem Konzert dann auch singen?
Ich habe heute mit der Claudia haben wir es vorbereitet und ich werde das Saxophon-Solo spielen beim Bergwerk.
Ah.
Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Songs und das muss einfach sein.
Jetzt bist du ja super Produzent und produzierst nicht nur die Claudia, sondern auch ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen hast schon produziert. Gibt es da auch was, wo man sagen kann, für auch die Zuhörenden gerade, da kann man mal Mut machen, da gibt es ein paar Tricks als Produzent, was du Menschen sagst, die hinter der Scheibe stehen, wenn sie anfangen zu singen und sich vielleicht nicht trauen?
Also was ganz wichtig ist, ist, dass du dem Sänger ein gutes Gefühl geben musst, weil ich glaube, es gibt keine Stimme oder es gibt kein Instrument, was so dermaßen auf deiner Seele sitzt wie die Stimme. Ja, weil es einfach so ist, wenn du jemanden versuchst, irgendwie klein zu machen, während er gerade mit dir Gesangsaufnahmen macht, dann wirst du nie das rausholen aus eben, was du möchtest, was du hören möchtest. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, auch irgendwie nicht sich unsicher zu sein und sich zu trauen. Und das ist, ich glaube, das ist das A und O eines jeden Produzenten, dass er nämlich, das ist mein Verlangen ist immer das Beste irgendwie zu bekommen. Und das kann ich nur, indem ich ein Gefühl aufbaue, indem ich natürlich auch dem Musiker oder dem Menschen das Gefühl gebe, dass ich es toll finde, was er macht. Und nicht ihn kritisiere und sage irgendwie, oh, das geht gar nicht und was machst du da oder so. Es gibt uns ja auch solche Leute, aber das funktioniert nicht.
Ich finde es ja ganz spannend, dass vor ein bisschen mehr als 15 Jahren saßt du ganz alleine bei 1:1 der Talk, Claudia, und hast über Flirren geredet. Mhm. Und du saßt vor der Scheibe, Das habe ich nämlich, habe ich nochmal nachgehört. Gunnar, hast zugehört, was da genau passiert. Und jetzt hier im Doppelinterview, wie ist das für dich, interviewt zu werden, zu sprechen, Mikrofon, auch als Produzent, wurscht?
Oder? Das ist wurscht, ja. Also egal. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie schlimme Anfälle der Nervosität habe und noch nie mit jemandem gesprochen habe.
Aber am
also
Mikrofon,
empfinde ich
ja?
es, mit dir auch zu sprechen, als sehr angenehm. Also das ist insofern jetzt keine große... Wir werden sehen, was ich nachher noch alles für einen Schwachsinn erzählen werde.
Genau, wollte ich sagen. So, ne? Passen Sie mal auf, meine Damen und Herren. Weißt du noch, Claudia, als du das erste Mal vor Gunnar gesungen hast, weißt du noch, als du das erste Mal da standst?
Ja, tatsächlich. Und es war, da habe ich an Gunnar das erste Mal kennengelernt, witzigerweise, weil der Gunnar war eben damals schon Musikproduzent, als ich nach München gegangen bin. Ich glaube, ich war 19 Jahre oder so. Und ich habe quasi versucht, irgendwie Fuß zu fassen. Und beim Gunnar war so eine Art Ausschreibung. Der hat eine Stimme gesucht für einen Song. It's All Over Now, Baby Blue, sollte irgendwie neu eingesungen werden für einen Film, den der Bernd Eichinger produziert hatte.
Elementarteilchen,
genau. Und da hat der Gunnar quasi die passende Stimme gesucht für die Produzenten. Und ich bin dann quasi da auch angetanzt und habe quasi meine Version von It's All Over Now, Baby Blue reingeschmettert. Und ich bin schon relativ furchtlos, muss ich sagen. Also ich war nicht, da war jetzt nicht nervös, weil Singen ist für mich was, oh Gott, das ist so mit meiner Seele verbunden. Da bin ich auch nicht unsicher oder so, sondern das bin quasi... Ja, das ist mein innerstes I und mehr konnte ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen.
Aber gibt's was, wo du ganz unsicher bist, wo du sagst, da geht mir dann aber ja Schweiß und ich weiß gar nicht.
Ja, also natürlich, ich bin da immer aufgeregt vor Konzerten oder sowas, weil man möchte ja immer so das Beste geben, wo ich irgendwie nicht klar auf der Bühne stehe und irgendwie dann total versagen. Zum Beispiel bei den Ansagen, ich mache das gern und krieg's meistens auch ganz gut hier, aber da bin ich oft tatsächlich schon eher nervös. Also, oder auch so jetzt beim Interview, ich bin da schon immer ein bisschen aufgeregt. Also wenn ich jetzt singen müsste, dann wäre es jetzt nicht so das Problem.
Kannst das Interview, die Antworten gerne singen, wir hätten nichts dagegen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Aber bist du jemand, der gerne Referate gehalten hat? Oder
was? Oh Gott. Wenn mich das Thema krass interessiert hat, dann total gerne.
Also dann nie.
Doch, einmal, da durfte ich, was war denn das für ein, da ging es eben so um Spiritualität und so weiter, auch so die dunkle Seite. Das hat mir total Spaß gemacht, da habe ich dann auch eine sehr gute Note bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ich bin ganz oft rot geworden, wenn mich jemand gefragt hat irgendwie. So der Lehrer, wenn mich aufgerufen hat, ich so wie eine Tomate. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich auf der Bühne wirklich, wenn ich so singe, dann bin ich das gar nicht. Bin ich auch nicht unsicher oder so, aber ich stehe sonst eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt.
Wahnsinn. Introvertiert und extrovertiert zugleich.
Genau.
Gunnar, ihr habt ja ein Buch zusammengeschrieben und auch Claudia, deswegen seid ihr zusammen hier auch im Doppelinterview heute. Und ich verrate schon mal, bevor wir jetzt Musik hören, da singst du auch. Ne? Mhm. Das war wirklich ein Novum, zumindest für mich. Bin gespannt, ob es für dich auch eins war. Wir hören jetzt erst nochmal Musik. Ich habe es ja schon gesagt, Bayern singt am 21.11. Und du hast das Bergwerk schon vorgesungen praktisch für alle. Vielleicht magst du es anmoderieren, mein Bayerisch ist nicht so gut.
Das Bergwerk?
Ja.
Ja, jetzt hören wir, weiß der Herz hast, wir Bergwerk. Im Original von Reinhard Fendrich, aber diesmal in einer Version von mir.
Weil du stolz bist, wenn du warnst und die trotzdem zur Balance, wo ich dich. Weil mal warm wird, wenn du lachst und ein Herbst zum Sommer machst, wo ich dich. Weil ein bisschen Glück für dich noch lang nicht reicht, weil's bei mir bleibst, wenn der beste Freund sich scheißt. Weil's der Herz hast, wie der Berg wird. Weil's der Wahnsinn bist für mich, steh auf dir. Weil ich mit dir eifern kann, weil wir ewig Kinder sind, brauch ich dir. Weil's das Brennen in mir feucht und du mich nie besitzen wirst, brauch ich dir. Bei dir daheim bin,
1:1, der Talk auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg im Gespräch mit Claudia Korek und Gunnar Gräbert, die Liedermacherin und ihr Produzent.
Ist ein bisschen wie die Schöne und das Biest, ne?
Ein bisschen.
Muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber das sollte jetzt nichts Schlechtes dir gegenüber sein. Das Biest ist auch ein sehr cooler Charakter.
Voll, ja.
Meine, oder?
Wir schauen gerade eine Serie, die heißt irgendwie das Biest
in
mir.
Ah ja, dann ist gut. Da wusste ich doch. Kameras haben alles verraten. Habt ihr einen gemeinsamen Song, gemeinsames Liebeslied, irgendwas, was euch verbindet?
Ich glaube, es gibt irgendwie einen kleinen Soundtrack, wo wir, ich weiß nicht, ob du das an das Gleiche denkst wie ich, bin gespannt, ob du sagst. Gespannt.
Ihr wisst schon, dass ich nicht, ihr müsst schon reden, ne?
Ja, ja.
So, so symbiotisch bin ich nicht mit euch.
Also wenn du auch an Hawaii denkst,
ja, genau.
Ja, dann meinen wir dasselbe. Genau.
Okay, dann sagt jetzt auch welche. Ja, ich habe an Hawaii gedacht und nichts kam.
Also wir kamen das jetzt nicht raus. Nein, also wir haben, als wir zum ersten Mal zusammen nach Hawaii gefahren sind, waren wir in so einem Bookstore und haben eine CD gesehen und da war irgendwie so ein Typ drauf mit ganz langen Haaren und sah sehr schmierig aus und da hat so eine CD da, Greatest Hits, Keith Urban war das, und dann haben wir diese CD reingetan und waren so eigentlich von vorne bis hinten so, oh nee, Keith,
das war wirklich, zum Teil wirklich,
sagst du das
kitschig?
Wirklich gerade, ist das wirklich dein Text? Aber dann haben wir das so lieben gelernt, diese Platte und auch diesen Cheese da drin und diese, da waren so Textzeilen wie
I wanna honor your mama,
genau,
I wanna learn from your pa.
Und ich musste jedes Mal, dachte mir, ja, das so genauso geht's bei mir auch bei ihr zu Hause. Ich möchte von deiner Mama lernen und ich möchte dein Pa ehren.
Ja, das sind ja auch die Grundzüge jeder Beziehung. Dann haben wir das Geheimnis von eurer Beziehung jetzt schon mal geklärt. Keith Urban war doch mit Nicole Kidman zusammen, oder?
Ja,
oder ist es noch? Ich bin mir nicht genau sicher.
Bis
vor kurzem. Ja, und ihr seid auch ein Paar. Guter Übergang von mir,
ist
oder?
Ein guter Übergang. Wir sind aber
noch zusammen.
Ja. Ihr seid immer, ja, das wäre schön, wenn wir jetzt offiziell rausfinden würden, hier bei 1:2 der Talk, dass ihr euch getrennt habt. Habt ihr nicht? Seit über 20 Jahren seid ihr ein Paar. Zwei Kinder habt ihr, stimmt auch noch, richtig?
Das stimmt, ja,
sehr gut. Nicht, dass ich falsch informiert bin. Und ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, ihr geht zusammen auf Konzerte, ihr produziert zusammen, ihr habt jetzt ein Buch zusammengeschrieben, über das wir gleich reden. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie geht das? Ihr müsst ja nur aneinander kleben. Wie funktioniert das?
Ja, ich kann nur sagen, man hat sich wirklich aneinander auch gewöhnt. Also das ist natürlich nicht immer einfach und wir haben wirklich ein paar Strategien auch entwickelt, damit es zum Beispiel nicht zu gewissen Streitigkeiten kommt. Weil wenn man auf Tour ist und man hat dann irgendwie so einen persönlichen Streit, und natürlich streiten wir auch, gell? Also wir sind ein ganz normales Paar, wir streiten auch. Und wenn das aber passiert, wenn wir auf Tour sind, wo eigentlich ja ganz viele andere Sachen im Vordergrund stehen und einfach auch die Stimmung gut sein muss, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und deswegen haben wir irgendwie versucht, so diese Reibungsstellen so ein bisschen zu minimieren. Zum Beispiel schlafen wir in getrennten Hotelzimmern, wenn wir auf Tour sind, weil der Orne möchte zum Beispiel einfach länger schlafen in der Früh. Und es ist ja sau anstrengend, so ein Konzert zu machen. Und wenn du dann aber nur jemand neben dir hast, der vielleicht in der Nacht dreimal aufs Klo geht und dann wachst du immer wieder auf, das ist einfach voll anstrengend. Und deswegen, die Leute, wenn wir dann, also Orme war es ein Hotel auch, die waren dann sehr indiskret und die haben dann echt gedacht, wir sind halt nicht mehr zusammen, weil wir dann ein getrenntes Hotelzimmer hatten. Aber konnte jetzt an dieser Stelle nochmal beruhigen, das ist tatsächlich deswegen sind wir noch zusammen.
Es ist tatsächlich auch so, dass wir, glaube ich, in der so in dieser ganz gewöhnlichen Haushaltswelt, da liegen wir uns öfter in den Haaren als bei jeglicher musikalischen oder beruflichen Zusammenarbeit. Also das
aber nimmst
so
du das dann nicht mit? Wenn ihr dann ins Studio geht, dann bist du immer noch sauer, weil Claudia, weiß nicht,
weil sie nicht richtig gewischt hat.
Ja,
nein,
genau.
Nein,
genau,
überhaupt nicht.
Bräuchchen, du hast nicht richtig gewischt.
Nee, aber ganz
ernsthaft,
im Gegenteil.
Schafft ihr das dann zu trennen, wirklich?
Ja, das schaffen wir ganz gut. Also das ist, also die Claudia ist auch eine Meisterin, dass die Dinge geklärt werden. Also dass das jetzt nicht irgendwie über Tage hinweg aufrechterhalten werden, dass man sich dann gram ist, sondern wenn wir streiten, dann streiten wir, aber wir finden da noch irgendwie ein Ende, und vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, dann muss ich mal ganz kurz rausgehen, also mit dem Hund oder sonst irgendwelche, und ich fahre nach München. Aber das passiert und das ist auch wichtig, und ich finde auch so jetzt bei diesem Buch oder generell, wenn wir Platten zusammen machen, da ist es wichtig, dass man sich mal irgendwie auch in den Haaren ist, weil jeder hat irgendwie so seinen eigenen musikalisch-kreativen Kosmos, und am Ende findest du so einen Kompromiss, der dann das Ganze wirklich immer besser gemacht hat. Also insofern tut es auch mal ganz gut sich.
Und so ein Streit sorgt ja immer, was einem wichtig ist, und ich finde das in der Beziehung schon auch extrem wichtig, dass man ehrlich miteinander ist und dass dass sie da niemand nicht zeigt, weil er Angst hat, irgendwie wieder einen Streit zu provozieren. Also ich finde, das muss schon irgendwie sein, aber manchmal merkt man dann auch, man streitet wegen absoluten Unsinnigkeiten, und dann hilft so ein bisschen Humor oder über das zu lachen, dann denkt man sich, deswegen habe ich mich gerade so aufgeregt.
Also ich finde das toll. Ich kaufe euch zu 100% ab, wo ich euch da so sehe. Frag mich aber, so von meiner Vorstellung her, du hast gesagt, mit 19 hast du das erste Mal vorgesungen, also habt ihr euch praktisch kennengelernt. Mhm. Jetzt seid ihr 20 Jahre zusammen. Wie war das denn? Ich meine, wir haben es gesagt, die Liedermacherin und der Produzent, man trifft sich beruflich und verliebt sich. So einfach ist das dann nicht, das zuzulassen, oder? Wie war das bei euch?
Also ich weiß von mir, dass ich an Gunnar eben schon von Anfang an ganz, ganz toll fand. Tatsächlich das erste Mal, wo ich ihn im Studio gesehen habe, hat er mir schon total gut gefallen. Aber wir haben natürlich einen großen Altersunterschied.
So groß ist
ja, aber schon.
Kriegen wir jetzt diesen Streit? Kriegen wir jetzt mit? Aber ich meine, das sind Fakten.
Ja, es sind definitiv. Ja,
also es war für mich ja nicht so das Problem, aber für dich war es eher ein Problem. Dann ist es dann.
Wie hoch ist denn der Altersunterschied, damit es nicht jeder zusammen googeln muss?
13 Jahre oder
12.
So. 12 Jahre.
Okay, gut. Haben wir das jetzt?
Also für mich war nicht das Problem, dass die Claudia irgendwie um einiges jünger war, sondern ich habe einfach, ich wollte nicht mit ihr so ein Affärchen beginnen, weil ich so einen Spaß gehabt habe, mit ihr zu arbeiten. Das hat mir so eine extreme Freude gemacht, weil sie einfach so ein ganz besonderer Mensch gewesen ist, der da zum ersten Mal ins Studio gekommen ist, wo du vorher erzählt hast, wie du das eingesungen hast. Da war auf einmal so eine komplette Frische da, irgendwie so was ich noch nie so gesehen habe in dieser Art, und auch so eine Offenheit irgendwie, so nach dem Motto, ja, probier doch mal was aus, und ich bin jetzt gar nicht so fixiert auf dieses oder jenes. Und es gab mir als Produzent dann auch sofort so dieses, cool, ich kann mal machen, ich kann mal was ausprobieren. Und dann zeigst du ihr das und dann ist sie offen, hört sich das an. Und ich hatte einfach, das war so ein Geschenk irgendwie mit ihr, das alles zu machen. Und ich wollte das jetzt nicht irgendwie riskieren, dass man jetzt vielleicht eine Affäre anfängt und sich danach nicht mehr mag. Und ich fand das generell irgendwie, dass ich als Produzent mit meinen Künstlerinnen nichts anfangen wollte, ganz einfach.
So. An was für einen Punkt warst du denn da in deiner Laufbahn als Produzent? Also warst du schon glücklich, was Neues zu finden endlich mal? Warst du schon satt?
Ich habe so ein bisschen rumgestochert. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da die Riesenhits schon am Start hatte, sondern ich hatte so ein paar Sachen gemacht. Ich konnte ganz gut davon leben, aber jetzt, da waren jetzt keine Riesendinger dabei. Und das begann eigentlich dann erst mit der Claudia, dass ich dann sozusagen sie gefunden habe und wir dann auch so richtigen Chart-Erfolg hatten und ich dann dadurch auch so mehr Anrufe bekommen habe, was irgendwie interessant war, weil ich habe vorher eigentlich ja diese Art von Musik, also das heißt viel akustische Instrumente in Bandsituationen im Studio aufzunehmen und da lange mit damit zu arbeiten, analogen Sound so ein bisschen irgendwie rauszukitzeln aus der Produktion, das habe ich 5, 6 Jahre vorher auch schon gemacht, es hat nur keine Sau interessiert.
Das hat sozusagen, das Universum hat es gewollt.
Ja, manchmal
muss man
so
sagen. Mhm. Und dann seid ihr zusammengekommen, ganz offiziell, in Hawaii dann vielleicht sogar.
Also auf Hawaii haben wir gemerkt, auf jeden Fall, wie schön das Leben miteinander sein könnte, weil wir haben da so eine Art Alltag sozusagen, auch wenn es im Paradies war, aber gelebt, weil wir haben eben zusammen da gewohnt in so einem Haus und wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen den Müll rausgebracht. Oder
zusammen
nicht.
Wollte ich mal Hand in Hand den Müllsack hinausgebracht.
Getrennt.
Ja. Und also man hat auch schon ein bisschen so die Macken von dem anderen kennengelernt und man hat sie auf so eine ganz ehrliche Art und Weise kennengelernt. Das heißt, manchmal ist man ja irgendwie verliebt und in irgendwie eine Vorstellung von jemandem, die derjenige dann nie erfüllen kann. Und bei uns war es schon eher so, wir haben uns dann wirklich auch verliebt in diese Freundschaft, die wir, das war unsere Basis, würde ich sagen, und einfach auch in die Personen, die wir wirklich dann waren. Also unabhängig davon, dass mir Gunnar von Anfang an gefallen hat, aber es hat sich dann ja erst eine tiefe Freundschaft so entwickelt, wo wir früh voneinander wussten. Und eigentlich in diese Tiefe habe ich mich dann einfach total verliebt.
1:2 der Talk heute auf Bayern 2 mit mir, wenn man sich zuerst nehmen darf als Esel, Nina Pfeiffer-Sonnenberg und euch, Claudia Korik und Gunnar Grawert. So, ihr habt ein Buch geschrieben, Sing lauter Heidi heißt es, und das habt ihr zusammengeschrieben.
Mhm.
Ich muss ganz ehrlich fragen, warum?
Tatsächlich wären wir haben gemeinsam auf die Idee gekommen. Und zwar, als wir im Urlaub waren, wir kämen im Urlaub tatsächlich immer auf die kreativsten Ideen.
Auch wieder auf Hawaii?
Na, das war mal in Griechenland.
Ach so, Entschuldigung. Genau. Also, wir waren auch wieder auf Hawaii.
Ja, das wäre schön. Da waren wir schon lange nicht mehr. Genau, in Griechenland, das ist also ein Herzensort von uns, waren wir vor 2 Jahren. Und wir waren so ein bisschen frustriert von der Weltlage, von, ja, wie es auf der Welt abgeht, wie die Gesellschaft gefühlt immer mehr auseinanderdriftet, der Rechtsruck und so weiter. Das hat uns alles unglaublich fertig gemacht. Und
saßen, ihr habt da auch ganz oft drüber gesprochen und wart irgendwie, ja, das hat euch täglich belastet, das Thema.
Naja, täglich nicht, aber es gibt natürlich so Schübe, ja, wo du denkst, also wir waren auch so ein bisschen frustriert von verschiedensten Sachen. Also es ist, du hast absolut recht mit irgendwie, ich meine, Demokratien in Gefahr, was sich das Schlimme war, das war noch nicht mal die Zeit in Amerika, die erst im Januar richtig losgegangen ist, weil es war nicht in Wahrheit vor 3 Jahren.
Ah, vor 3 Jahren, okay.
Aber es war einfach eine komische Stimmung. Es war in den Medien und in der Unterhaltungsbranche gab es eigentlich nur dystopische Unterhaltungsformen. Genau. Ja. Ich habe wahnsinnig seit längeren Jahren Probleme, irgendwie etwas gut zu finden, neue Musik, also Sachen, die laufen, die in den Massenwellen so laufen, da irgendwie so einen Gefallen zu finden. Und wir haben uns überlegt, das ist einfach, wir wollen eigentlich eine Geschichte erzählen. Wir wollen mal eine Geschichte erzählen, die vielleicht auch inspiriert, die die Leute irgendwie ja auch dazu bewegt, vielleicht an ihre eigenen Träume wieder zu denken und ganz naiv gesagt einfach ein bisschen damit auch so das was zu verändern.
Und warum habt ihr euch für die Buchform entschieden? Weil all diese Dinge hätte man ja auch in neuer Musik verarbeiten können, oder irre ich mich?
Wir haben ja einfach die Geschichte vor uns gehabt. Also ursprünglich war der Gedanke, dass ein Musikerpärchen quasi aus der Zukunft zu uns spricht und nach dem Motto, ihr seid noch nicht verloren, Welt, es gibt Hoffnung und so weiter. Und diese Geschichte hat sich dann in unseren Köpfen eigentlich erst gesponnen, sodass wir eigentlich einen Film vor unseren Augen gesehen haben. Also eigentlich war die Idee auch, nicht ein Buch zu schreiben, sondern einen Film zu machen und dann Musik dazu zu komponieren. Das war eigentlich so das, was uns so inspiriert hat. Und dann im nächsten Schritt aber dachten wir, wenn wir den Film irgendwie realisieren wollen, dann müssen wir das ja aufschreiben. Jetzt kannst du es natürlich stichpunktmäßig aufschreiben oder du stürzt dich aber in das Abenteuer des Romans, wo du einfach eine unglaublich große Freiheit hast, Dinge niederzuschreiben, Dinge, Realitäten zu schaffen in diesem Buch. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann haben wir uns auf dieses Abenteuer einfach eingelassen. Und ich habe mir am Anfang immer gesträubt, das weiß ich nur, weil ich mir gedacht habe, boah, wenn du da jetzt anfängst, dann musst du jetzt so früh, das ist eine ganz neue Spielwiese sozusagen und du bist ein absolutes Greenhorn. Dir ist es ja genauso gegangen. Aber da war es wiederum toll, dass wir uns gegenseitig auch als Resonanz gehabt haben. Also das fand ich ganz toll. Wir haben die Idee zusammen quasi entwickelt. Dann habe ich glaube, angefangen mit dem ersten Kapitel, das zu schreiben. Habe dir das vorgelesen, habe dann Feedback von dir bekommen. Du hast dann dein erstes Kapitel geschrieben und hat Feedback von mir bekommen. Also bis wir uns dann angenähert haben an dem, wie soll das Buch klingen und so. Das fand ich dann schon ganz schön, dass wir das zu zweit gemacht haben.
Das heißt, es gibt eine Sängerin, die Heidi, die hast du dann beschrieben wahrscheinlich, genau, diese Protagonistin, und einen Produzenten Mick, das war dann deine Aufgabe.
Genau, ja.
Und wie habt ihr das dann zusammengebracht?
Also wir haben diese ganze Geschichte eigentlich, wir haben uns das so hingeworfen, wir haben das zusammen gescriptet, wie man da so schon wunderbar sagt, dass man einfach so die Geschichte zusammen entwickelt hat und dann haben wir uns einfach überlegt, wer schreibt was, und das war eigentlich völlig klar, dass Claudia über die Heidi schreibt, weil da auch so Situationen drin sind, die, ganz ehrlich, ohne zu spoilern, die Claudia auch kennt, ja, also
ja,
das,
ja.
Und ich kenne diese Herangehensweise, beziehungsweise ich weiß, wie man als Produzent irgendwie Erfolg oder Misserfolg haben kann. Und das Schöne ist halt hier gewesen, dass wir einfach bei Null anfangen konnten. Wir konnten da einfach eine neue Realität da entwickeln.
Und es ist vielleicht deswegen am Anfang gut gelungen, weil jeder, es gab quasi zwei Stränge, die erstmal unabhängig voneinander waren. Das heißt, jeder konnte so mal seine Stimme finden halt auch für das Buch. Und dann erst so gegen Mitte des Buches treffen diese zwei Stränge quasi aufeinander und die beiden begegnen sich. Und daraus entsteht die restliche Geschichte. Und die haben wir dann, da habe ich dann viel geschrieben. Du hast dann, oder wir haben früh... Wie haben wir das gemacht? Du hast
gut habt ihr es gemacht.
Ja, wirklich. Also es ist schwierig. Mal habt ihr ein Kapitel geschrieben, dann hat wieder der Gunnar Kapitel geschrieben.
Und, so. Und dadurch, dass ihr dann ins Machen gekommen seid, also dieses Buch geschrieben hat euch das gegen die Ohnmachtsgefühle geholfen, diese Frustration? Also euch jetzt erstmal, hat das geholfen?
Ja, das hilft immer, weil du tauchst irgendwie in so eine Welt ab und da schaffst du, wie gesagt, deine eigene Realität gerade. Und das hilft dann schon, je nachdem, wer gewinnt am Ende. Und wir haben ja auch Musik dazu gemacht und das ist irgendwie auch so eine Sache gewesen, die für uns extrem cool gewesen ist, weil wir konnten sozusagen komplett bei Null anfangen. Also diese beiden Protagonisten, die werden dann ja später zu einer Band. Und das ist natürlich was total Cooles, wenn du sagst, okay, ich baue jetzt nicht irgendwie auf einem Repertoire auf von einem Künstler XY oder ich packe jetzt meine eigenen Erfahrungen und Geschmäcker da rein, sondern ich denke mir, wie kann dieses Lovolution Project, wie diese Band heißt, wie kann die klingen in der Jetztzeit?
Und ihr habt, es gibt einen QR-Code, es gibt da die Lieder, die Texte drin, also wir können sie auswendig lernen und dann mitsingen und man kann sie sich anhören. Und es ist nicht auf Bayerisch gesungen, ne? Es ist auf Englisch gesungen, es ist auf Französisch ist es gesungen. Du singst, glaube ich, auf Französisch?
Genau, die Claudia singt noch auf Spanisch.
Auf Spanisch, also man, es ist wirklich ganz neu. Man hat nicht so, da macht die Claudia Chore mal wieder irgendwie Musik oder so, sondern es ist was ganz, ganz Neues. Und du singst, ich hatte es vorhin schon anmoderiert, zum ersten Mal auf.
Also ich singe nicht zum ersten Mal, ich singe, sagen wir mal, öffentlich.
Öffentlich, nein, ich meine, du hast, ich gehe davon aus, dass du schon mal gesungen hast.
Ja, ich habe das nie irgendwie als notwendig irgendwie gesehen, weil für mich war immer klar, ich bin Produzent und ich bin happy damit, sozusagen auch im Hintergrund zu sein und die tollen Sänger klingen zu lassen und besser klingen zu lassen, vielleicht auch zum Teil. Ich habe aber schon immer Songs geschrieben und auch dann, wenn ich die Songs abgegeben habe, da auch gesungen, habe auch wahnsinnig Spaß dabei zu singen. Und hier war es eben so, dass dieser Hauptdarsteller, später mal wird der Hauptdarsteller, heißt, jetzt heißt er noch Protagonist, dass der sozusagen irgendwie seine erste Nummer schreibt und die wird dann ein Riesenwelterfolg. Und dann sitzt du natürlich da und die Claudia war zu dem Zeitpunkt gerade in Griechenland, hat irgendwie an weiteren Kapiteln geschrieben und ich war ganz alleine, habe die Kinder bei der Oma Opa geparkt und habe da 4 Tage gearbeitet und gedacht, okay, das muss jetzt ein Song werden, der zum Welthit wird. Also wie viel Scheißdruck kann man sich eigentlich noch machen, bevor man sich hinsetzt? Das ist genauso wie der Plattenboss oder der A&R, der zu sagen, ja, deine nächste Nummer, die muss voll viral gehen. Die Single, weil sonst gell? Wird das voll nichts mit
ja, irgendwie. Ja. Jetzt haben wir schon keine Plattenfirma, jetzt machen wir uns selber
Sinn. Machen wir selber diesen Druck und naja, dann habe ich irgendwie 3, 4 Nummern total vergeigt und irgendwann habe ich dann nachts um 5 das Ding irgendwie geschrieben und habe es dann gleich irgendwie den Entwurf der Claudia geschickt und sie hat dann gesagt, ja, es ist cool, es ist gut, es gefällt mir, ich tanze dazu und das musst du singen, das musst jetzt auch du machen, weil das ist halt irgendwie, wen soll man da jetzt reinholen dafür? Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann mache ich das halt. Also,
dann mache ich den Welthit halt.
Okay, dann mache ich halt den Welthit.
Mache ich halt den Welthit, wenn es sein muss, dann mache ich es halt. ihr habt schon gesagt, The Lovelution Project steht auch vorne auf dem Buch, könnt ihr gleich zu erzählen. Wir hören jetzt den Song What If We Start A Lovelution aus dem Buch Claudia Chorek und Gunnar Grävert zusammen.
Seeks love, some and anything up above. Fathers of strife. We're just here with the visitors. Fortune smile, conspirators. Mothers love all. But you can have it all, have it all. We're gonna break the wall. Abbreviate hate. Make the most out of nature. Be a good peacemaker. Contemplate the end. But you can have it all.
Stop.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2. Claudia Korek und Gunnar Gräbert. Liebesrevolutionäre.
Ja, Liebesrevolutionäre, das muss man sich auf T-Shirts drucken lassen. Ihr nennt euch als Autorinnen-Duo, so habe ich es verstanden, The Love Lution Project, richtig?
Ja, genau. Das ist das Allumfassende, was diesen Roman und die Musik, das ganze Projekt so ein bisschen umfasst, genau.
Und ihr seid ja jetzt auch Produzent und Sängerin, also lernen wir auch ein bisschen was über euch kennen, wenn wir das Buch lesen? Also du hast vorhin schon gesagt, ihr habt euch natürlich eure Erfahrungsbereiche gegriffen, erzählt, aber arbeitet ihr ähnlich zusammen? Wie ist das, wenn ihr zusammenarbeitet, künstlerisch, musikalisch?
Ja, ich glaube, da kann man in dem Roman tatsächlich schon ein bisschen auch rauslesen, wie wir zusammenarbeiten. Es ist sehr, sehr intuitiv, würde ich sagen, wenn wir zusammen Musik machen. Da ist jetzt nicht recht die große Musiktheorie am Start, sondern es ist wirklich so, du legst irgendwie alle Panzer, alle Schutzschichten ab und dann machst du zusammen Musik und dann lässt du die auch treiben vom Flow. Es macht mir total Spaß, mit dir eben gemeinsam Musik zu machen, weil früher war ich immer so allein in meinem Castle, habe so meine Songs geschrieben, was ich nach wie vor auch total gern mag. Aber das ist auch nochmal sowas, da lässt du die aufeinander ein und ich glaube, ich könnte das nicht mit vielen Menschen, aber mit Gunnar kann ich es eben. Gunnar hat wirklich ganz tolle Melodien oder ganz tolle Chords, die du oft so mir hinschmeißt und dann folgt mir sofort eben eine Melodie, Text oder sowas ein und dann lässt man sie so treiben.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dich häuten konntest durch dieses neue Musikschreiben und eben eine unerwartete Musik, also mit der man jetzt als Fan nicht gerechnet hat. Ja. Hast du dich vorher eingeengt gefühlt?
Ja, schau, es ist immer so, wenn du lange Zeit was machst und dafür auch vielleicht bekannt bist, was du machst. Ich meine, ich habe mich schon immer versucht, ein bisschen frei zu kämpfen. Also am Anfang, als Fliegen zum Beispiel das erste Album da war, haben die Leute dann auch erwartet, dass ich immer so Musik machen würde wie Fliegen. Da habe ich auch schon diesen Drang gehabt, mich sozusagen zu erneuern und habe dann das zweite Album war relativ melancholisch im Vergleich zu Fliegen. Das hat natürlich dann auch wieder Leute abgeschreckt, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile wissen die Menschen auch schon, das Leben ist ja nicht gleichförmig, es passiert immer was und wenn du dich darauf einlässt und nicht eben stehen bleiben willst, sondern die weiterentwickeln willst, dann musst du eben durch diese ganzen Phasen durchgehen und bei dem Projekt habe ich es extrem gemerkt, weil ich habe natürlich ganz viel Zweifel auch wieder gehabt, weil du dir natürlich denkst, ja, es gibt wirklich Millionen Menschen, die toller sich ausdrücken können in einem Buch und so weiter. Aber ich habe nun mal diesen Drang, mir jetzt auch da auszudrücken. Also probiere es einfach und geh da durch und kämpfe mir durch die Zweifel auch durch und schau, was kommt aus mir selber raus. Und da hilft es leider eben gar nicht, sie mit anderen zu vergleichen, weil das würde total abschrecken. Da glaube ich, würde ich nie einen Finger einfach tun, sondern man muss da durchgehen durch diesen Schmerz und das, Und dann auf einmal dann explodiert was und ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder die komplette Idee für das nächste Projekt. Und da liegen auf einmal so viele Ideen in der Luft. Ich habe durch dieses Buch eben auch gelernt, ein bisschen weg von mir selber, nur von meinen eigenen Problemen, sondern einfach auch zu schauen, was ist um mich herum und was ist das Leben von den anderen, was kann ich da noch beitragen.
Aus der Komfortzone kommen,
genau.
Das ist schmerzhaft, aber letztendlich sehr, sehr wichtig. Du hast gerade Flirren und alle wollten dann, dass es wieder so klingt. Ich finde, kein Album von dir klingt so, wie man es erwartet hat. Also es ist wirklich immer ganz spannend, ein neues Album von dir oder von euch zu hören.
Absolut.
Könnt ihr euch vorstellen, wo ihr wärt, wenn Flirren nicht so ein krasser Erfolg gewesen wäre?
Also ich glaube, ich würde genau das Gleiche machen, vermutlich. Also ich bin noch nie derjenige gewesen, der gesagt, okay, jetzt funktioniert es nicht, jetzt mache ich dann doch lieber Techno oder so oder Schlager.
Oder an der Bar arbeiten.
Das ist so ein bisschen das Ding, worauf ich echt auch ein bisschen stolz bin, dass ich da nicht die Abzweigung genommen habe, auch als der Gerichtsvollzieher irgendwie schon durch die Wohnung
stand
marschiert
schon
ist.
Da mal?
Ne, der war schon da und der Mieter hat mir auch ein paar Tage noch gegeben und das ist im Gegensatz zu diesem Mick, der aus einem sehr reichen Elternhaus war, war es bei mir irgendwie teilweise schon echt ein Kampf. So.
Aber was hat dich dann bei der Stange gehalten? Warum hast du nicht
einfach
gesagt,
ich weiß nicht, einfach die Überzeugung, dass es funktionieren wird, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, okay, das finde ich cool, was du da machst und mir hat es ja selber sehr gut gefallen, ja, sonst hätte ich es ja nicht gemacht und ich habe jetzt nicht, wie gesagt, alle paar Wochen irgendwie den Sound oder den Stil geändert und ich kann mich daran erinnern, wie das dann so gewesen ist, dass auf einmal, es gab eine Seite, ein paar werden sich vielleicht daran erinnern, an MySpace, wo man seine Musik sozusagen irgendwie draufpacken konnte und dann hat auf einmal jemand irgendwie die Sachen gehört und ab dem Zeitpunkt bin ich sozusagen auch in diesem Business mehr gewesen und durfte für andere schreiben und so. Aber ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich eingeknickt wäre. Also.
mit dem Protagonisten des Buches hast du ja gemeinsam erst nach Frankreich gegangen, um sich dort ja als Produzent weiterzuentwickeln und du nach Liverpool. Ist es wichtig, mal weggegangen zu sein oder ist es wichtig für dich gewesen, für deine Entwicklung?
Super wichtig. Ich wollte unbedingt weggehen. Mir hat es total gestunken irgendwie hier. Ich war so in so einem Hamsterrad irgendwie drin. Ich bin nicht weitergekommen und ich habe irgendwie auch totales Interesse gehabt, irgendwie in ein anderes Land zu gehen. Und war dann auch total glücklich dort, weil da gab es auch völlig andere Leute als die in meinem Umfeld waren. Das waren alles meine Freunde, sind auch noch jetzt noch meine besten Freunde. Aber für mich war das notwendig, dass ich all das mal hinter mir lasse und einfach mal mein Tellerrand einfach mal drüber springe fast schon.
Also auch aus der Komfortzone kommt.
Ja, genau.
Und da warst du richtig an der Uni in Liverpool.
Genau, ich war an so einer Performing Arts Schule, die hatte damals der Paul McCartney gegründet und hatte sich dann überlegt, er möchte da unterstützend sein und hat sehr viel Geld reingebracht und hat einfach da so eine Schule etabliert mit ganz speziellen Menschen, wo es eigentlich mehr darum geht, dass man sagt, hey, hier sind absolute Profis, also Leute, die auch aus der Szene sind, also Singer, Songwriter, Künstler. Ich meine, es waren absolute Weltstars da und haben also Masterclasses gehalten. Und da saßen wir halt zu 20. und haben halt Mark Knopfler zugehört, wie er dir erzählt, wie du halt erfolgreicher Popstar werden könntest oder Musiker werden könntest. Und das ist natürlich jetzt eine komplett andere Zeit wie damals. Das war so 1996. Da hat sich seitdem extrem viel getan. Also allein, dass keine CDs mehr verkauft werden, ist schon ein Ding. Und dass sich sozusagen die Musik hauptsächlich nur noch auf der Bühne das Geld verdienen lässt. Aber es waren trotzdem wahnsinnig viele Sachen, die ich dort gelernt habe und Freundschaften und musikalische Erfahrungen gemacht habe.
Warum
bist du? Und gemerkt habe, dass ich eigentlich als Produzent, also es war halt lustig, weil ich habe nach links und rechts geschaut und hier waren alle viel, viel besser als ich. Und ich dachte mir so, ich bin eher im Studio und schreibe und arrangiere und nehme Platten auf und lass die mal irgendwie da vorne stehen und strahlen und singen und performen, weil da waren die alle viel besser drin. Und dann habe ich das halt gemerkt und wurde halt dann auch von diesen Lehrern echt unterstützt, auch in einer Art und Weise, wo ich mir das nicht vorstellen könnte, dass es das an der Uni in Deutschland gegeben hätte.
Wann bist du denn wieder zurückgekommen?
Weil ich Geld gebraucht habe. Also es war nicht ganz billig, dort zu leben. Und ich bin in den Sommerferien bin ich immer hierher gefahren zum Arbeiten, zum Jobben und habe schönste Jobs gemacht, von in der Galvanik Sachen verchromt bis ganz andere schlimme Sachen und habe hier halt irgendwie ganz gut Geld verdient im Vergleich zu Liverpool, wo du eigentlich sehr schwer irgendwie Geld verdienen konntest. Und dann habe ich irgendwie einen A&R getroffen und der hat mich dann so ein bisschen connected mit Leuten und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, hier könnte ich irgendwie Fuß fassen, während es in London oder in Liverpool, vor allem in London, extrem schwierig ist, also weil da die Mieten so wahnsinnig hoch sind und das kannst du nur, wenn du irgendwie so ein gutes Polster hast. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du dich gerade am Anfang von so einer musikalischen oder von der kreativen Karriere nur auf die Sache konzentrierst, dass du nicht 80% damit verbringst, deine Miete verdienen zu müssen. Und das war in München dann noch einfacher, als es jetzt ist.
1:2 der Talk auf Bayern 2 muss ich mich noch konzentrieren. Claudia Korek und Gunnar Grevert, noch meine Gäste. Wir sind schon fast am Ende, aber noch nicht. Und das finde ich sehr schön, denn, Achtung, jetzt kommt's, Weihnachten steht vor der Tür. Ah. Ihr geht's wieder auf Tour zusammen, ne?
Wir gehen wieder auf Tour. Und ich liebe die Weihnachtstour so, so sehr. Ich weiß, es macht mich so unglaublich glücklich. Wir haben jetzt ein bisschen geprobt und wir machen die Songs einfach also glücklich. Und ich weiß, das werden immer ganz besondere Abende werden. Da kommt immer so viel rüber vom Publikum und es ist so eine festliche Stimmung, eigentlich festlicher als dann Weihnachten an sich ist. Aber man kommt so gut in Weihnachtsstimmung und ja.
Und das ist ja das Spannende, weil wir jetzt machen den großen Bogen zu Bayern singt zurück. Ihr wollt ja unbedingt auch, dass das Publikum da mitsingt. Ne? Ihr seid eigentlich nicht unbedingt die Hauptdarsteller und Darstellerinnen auf der Bühne. Also die sollen auch alle mitsingen, oder?
Jetzt nicht bei jedem Song. Also du meinst jetzt wahrscheinlich, wir haben letztes Jahr so ein ganz großes Konzert in der Olympiahalle gegeben. Da ging es wirklich auch ums gemeinsame Singen. Und da haben wir wirklich von A bis Z alle Weihnachtslieder quasi durchgesungen und auch alle gemeinsam. Und ja, das war wahnsinnig schön, wenn diese Welle an Stimme auf die Bühne schwappt und von der Bühne runter schwappt. Und bei uns im Konzert, das ist ein bisschen intimer, würde ich sagen. Wir sind zu zweit oder zu dritt unterwegs. Also unser Sohn, der Timmy, ist noch mit dabei.
Der singt auch.
Er spielt Gitarre und spielt Klavier. Genau.
Ist es aufgrund von Babysitterkosten, die ihr euch sparen wollt? Also Kindersitterkosten?
Wir haben einfach eine Gitarre in, der Hand, in die Hand gedrückt, genau.
Ja, ihr bringt die Kinder alle rein.
Stehen ein paar Schulaufgaben an bei ihm. Nehmen wir ihn raus aus der Schule.
Genau, ich spiele mit. Auf jeden Fall ist gar kein Problem. Also der spielt wirklich Gitarre mit?
Der spielt Gitarre, genau. Der ist total angefixt seit ungefähr 1,5 Jahren. Es war eigentlich total zufällig. Wir haben einen Gitarrentechniker eigentlich gesucht für einen ganz großen Auftritt, den wir hatten. Und es war niemand verfügbar. Und dann habe ich gesagt, Timmy, wenn du Lust hättest, konntest du dich ein bisschen mit der Gitarre beschäftigen und dann konntest du mir meine Gitarren stimmen für diesen Abend. Und dann hat er sich mit der Gitarre beschäftigt und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Seitdem spielt er wirklich, er würde, glaube ich, 24 Stunden Gitarre spielen. Er ist total verfallen diesem Instrument und spielt jetzt schon, also unfassbar gut Gitarre. Also wirklich, der spielt Soli, die Conny heute noch nicht, die er sich schon rausgecheckt hat und hat auch so eine Freude und so eine Leidenschaft dabei. Er schreibt selber auch schon Songs, also ich bin gespannt, wo sein Weg noch hinführt, aber auf jeden Fall haben wir ihm den Musikvirus ganz gut mitgegeben.
Also habt ihr es auch gefördert bei euren Kindern? Singt ihr viel, spielt ihr viel zu Hause oder?
Bei uns hängen überall Instrumente und das lädt irgendwie auch die Kinder sofort ein, irgendwie sich daran auszuprobieren. Und ja, wir haben sie unterstützt, wir haben sie aber nicht gezwungen in irgendeiner Form, dass sie da jetzt irgendwie gedrillt werden von uns, sondern die haben, ich habe lange nach einem Klavierlehrer für einen Timmy gesucht. Er hat schon mit 3 Jahren hat er irgendwie Akkorde gesucht und gespielt und hat Ukulele gemacht. Er ist ein riesen John Mayer-Fan und konnte irgendwie 6 Stunden lang sich am Stück ein Konzert anschauen. Und also das war schon relativ früh, hat sich das abgezeichnet. Und bei unserer Tochter ist das ähnlich, aber die sind unterschiedlich, was sozusagen das Kleinteilige betrifft. Also der Timmy kann sich 6 Stunden hinsetzen und Riffs üben. Ja. Und die Lani, bei der hört dann relativ schnell der Spaß so ein bisschen auf.
Ja.
Die fuchst sich da jetzt nicht so rein, sondern ist eher so ein Gefühlsmensch.
Total.
Mensch,
ganz fantasievoll ist die Lani. Ja. Die spielt auch noch voll gern und hat jetzt auch mit Klavier angefangen und ist aber auch total musikbegeistert und hat richtiger schöne Stimme.
Genau.
Also, und ja, wir singen manchmal gemeinsam und das ist einfach toll. Ich meine, unsere Kinder haben es insofern echt gut, weil die einfach diesen Zugang eben ganz früh gehabt haben. Und das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, das haben einfach früh Kinder nicht. Und selbst, also ich, bei mir war es ja auch so, ich habe ein Keyboard gehabt, das habe ich gekriegt quasi. Und dann, ich habe nie ein Klavier oder sowas gehabt, aber...
Und es ist ja eher so der Klang, der im Raum ist. Es sind beides keine Notisten. Ja? Also, dass du sagst, hier, spiel das mal, da sind die beide eher so, oh Gott, kriegen irgendwie eher eine Angstattacke.
Aber hattest du, ich muss noch nachhaken, hattest du als Kind, also du hast gesagt, du hattest nur ein Keyboard und hast dir das selber drauf, hattest du viele Instrumente um dich als Kind?
Nee, gar nicht. Ich hatte irgendwann mir ein Klavier gekauft und ein Saxophon. Das waren die beiden Sachen. Ich habe auch relativ früh irgendwie Spaß gehabt, irgendwie mit so einem Mischpult und mit so einem Four-Track zu arbeiten. Das habe ich schon relativ früh gemacht, aber sonst hatte ich jetzt auch nicht so die extreme klassische Musikausbildung gehabt.
Da bin ich gespannt. Nächstes Mal 2:1 der Talk mit Lani und Timmy. Ich
sehe schon,
die ganze Familie bringt ihr hier unter. Nee, ich finde es wunderschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also die Pläne für die Zukunft sind jetzt erstmal, die Kinder noch zu besseren Musikerinnen zu machen, die sie schon sind. Ihr geht auf Tour und du hast es schon angedeutet vorhin, Claudia. Du hast schon ganz viele Visionen für was jetzt noch kommen wird.
Genau, es gibt schon wieder ein neues Projekt, an dem wir arbeiten. Da möchte ich jetzt aber nur nichts verraten.
Ah.
Genau.
Ein Tipp, ein Minitipp, ein Adjektiv.
Es wird vielleicht ein bisschen alpenländisch.
Oh, hätten wir nicht mit gerechnet. Alpenländisch, sehr schön. Also dann halten wir uns an alpenländisch fest. Ich muss jetzt leider kein Mini mehr an euch festhalten. Ich muss euch jetzt gehen lassen.
Schade.
Ja, wahnsinnig schade.
Schön.